ARD.
MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Es gibt ja nur wenige Bach-Kantaten, die festgefügte, nicht originale Titel haben. Heute haben wir so eine, nämlich die Bauernkantate. Ja, so beginnt sie, die Bauernkantate. Ich will mal sagen, neben der Kaffeekantate und vielleicht noch der Herkuleskantate trägt die Bauernkantate ganz traditionell diesen Namen. Eigentlich beginnt sie mit den Worten Mehan erneue Oberket. Ich weiß immer nicht so richtig, wie ich das aussprechen soll, ob ich es breitsächsisch oder eher so vornehm sächsisch aussprechen soll. Egal, Probleme oder auch irgendwelche Lebensdarstellungen von Bauern, die werden aber da gar nicht behandelt, oder Michael?
Nein, lieber Bernhard. Und es ist ja so lustig, dass tatsächlich die Bauernkantate der DDR, als sie den Bach für sich entdeckt hat, so ein bisschen galt zu belegen, dass Bach auch ein Vorkämpfer der Arbeiter- und Bauernbewegung
ja,
war.
Vor allem Bauern.
Vor allem Bauern. Und wenn man sich aber hier mal den Anlass anschaut, muss man sagen, eigentlich aristokratischer geht es kaum. Es ist nichts anderes als eben die Huldigungskantate an gewissen Karl Heinrich von Dieskau, zu dessen Einzug im Jahr 1742 in das Gut Klein Tschocher, also in das Rittergut, das er von seiner Mutter geerbt hatte. Und damit war er ab jetzt der Chef und die Bauern mussten all schön ihre Frondienste und so weiter an ihn leisten. Insofern, naja, wir werden feststellen, ja, es wird ja auch schon ein bisschen künstlich problematisiert. Im Laufe des Stückes geht es dann um die zu hohe Steuerlast, auch die Frage, wo man jetzt am besten Bier saufen kann und so weiter. Aber was ich vor allem erstmal noch sagen will, ist, glaube ich, kein Zufall, dass man sich bemüht hat, diesen Dieskau wirklich mit einem schönen Musikstück zu begrüßen. Und wir gehen auch davon aus, dass die Auftraggeber hier tatsächlich die Ortschaft Kleinschocher war, dass die, durch wen auch immer vertreten, sich an Bach gewandt haben, damit er dieses Stück komponiert. Einfach deshalb, weil Dieskau musikalisch kein unbelecktes Blatt war, denn er hatte am Dresdner Hof die Rolle des sogenannten Vorstehers der königlichen Kapell- und Kammermusik. Das ist der Spielgraf, hat man in anderen Höfen dazu gesagt, also der, in dessen Geschäftsbereich es fiel, sich darum zu sorgen, dass es bei Hofe eine gute Musik gab.
Oh, wichtiger Posten.
Und es gab außerdem noch einen weiteren Anlass. Also das eine war die Übernahme dieses Ritterguts. Aber zugleich hatte dieser Dieskau relativ zeitnah zur Aufführung seinen 36. Geburtstag gefeiert. Also rundum Grund genug, dem Dieskau einen guten Empfang zu bereiten, um auch insgeheim vielleicht damit die Hoffnung zu verbinden, dass die Steuerlast nicht gar so stark ausfallen wird.
Ja, aber Steuerlast reden wir gleich noch, zumindest also damals. Ne? Ein ganz ähnlicher Fall ist ja letztlich diese Kantate Angenehmes Widerau, haben wir gerade besprochen, wo Bach sich auch einem Adligen über eine Huldigungsmusik so ein bisschen andient. Ja, nicht nur Bach, sondern auch Picander, der Dichter. Hat sich Bach jetzt 5 Jahre später vielleicht auch dadurch so irgendwelche Vorteile erhofft oder machte man das einfach so?
Ich kann es nicht genau beantworten. Was mehr ausschlaggebend war, das Honorar, was ihm vielleicht die Leute aus Kleinschocher angeboten haben. Wir dürfen auch nicht Picander wiederum vergessen. Picander, also Christian Friedrich Henrici, ist der Textdichter der Bauernkantate und er ist 1742 im Hauptamt Kreissteuereinnehmer. Und Dieskau, der hatte zwar gewissermaßen diese Rolle da des Spielgrafens, aber zugleich war er der Kreishauptmann. Also im Grunde genommen der Vorgesetzte wiederum von Picander. Das ist pikant. Insofern könnte es auch sein, dass der Picander einen guten Grund spürte, bei dieser ganzen Geschichte sich auch ein bisschen mit in den Vordergrund zu spielen, in dem bewährten Duo mit Bach, um eben auch bei Dieskau und damit auch am Dresdner Hof irgendwie mal wieder einen guten Eindruck zu machen. Wer weiß, was sich draus erhoffte. Auch da standen hin und wieder mal Beförderungen an. Da hat sich wenig geändert.
Und offenbar wusste ja auch der Picander, wie der Dieskau so drauf war, denn das Ganze ist ja auch so ein bisschen satirisch, zumindest ansatzweise und witzig. Also muss ja der Dieskau auch so ein bisschen Spaß verstanden haben, sonst könnte man sowas nicht anbieten.
Das denke ich auch, zumal, also wenn man versucht, diesen ganzen Text zu lesen und zu verstehen, kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen, weil es da wirklich einzelne Sätze auch gibt, wo man merkt, da wird auf irgendwas angespielt, wo man versteht es nicht so richtig. Ja. Also denke auch, wenn das Stück heute aufgeführt wird, wird es ja auch gern so ein bisschen szenisch gemacht. Wir haben ja die ganze Zeit, wir kommen ja gleich um den Inhalt zu sprechen, auch den Dialog von zwei Protagonisten offensichtlich. Und das Ganze ist wie ein Minischauspiel angelegt. Ja. Und man kann sich natürlich irgendwie diese ganze Ortschaft da vorstellen. Natürlich spielt viel Tanz eine Rolle, Essen, Trinken und so weiter.
Ja, dann geh doch mal noch ein bisschen ins Detail, was den Inhalt anbetrifft dieser Kantate. Ich schieß mal voraus, dass es 24 Sätze sind. Das klingt jetzt wie eine Länge von 2,5 Stunden oder so, ist es aber nicht. Die sind alle recht kurz. Aber es ist, glaube ich, die Kantate mit den meisten Sätzen, die wir vorliegen haben. Schon wieder ein Superlativ. Und da geht es ziemlich turbulent her und es wird zum Teil von Picander auch im sächsischen Dialekt gedichtet. Also alles Dinge, die wirklich besonders sind.
Erstmal besonders, dass vorne dran eine Ouvertüre steht, die extrem kleinteilig ist. Hochinteressantes Stück. Und dann kommt der Eingangsensemblesatz und der ist wirklich breiteste sächsische Mundart und zwar offenbar wirklich so an der Aussprache der einzelnen Worte orientiert, dass es uns heute echt schwerfällt, das Ganze eigentlich zu verstehen. Da steht also, mehr han ein neue Obergät, also wir haben eine neue Obrigkeit, an unseren Kammerherrn. Ha gibt uns Bier, das steigt ins Head, also da gibt es Bier, das steigt ins Hirn, das ist der klare Kern. Der Pfarr mag immer Büße tun, also der Pfarrer mag immer Buße tun, ihr Spähleut, halt euch flink, also ihr Spielleute, haltet euch bereit, der Kittel wackelt Miekenschuhn, das kleine, luse Ding.
Also das möchte ich jetzt nochmal erklärt wissen.
Der Kittel, das ist wahrscheinlich jetzt der Rock, wackelt Miekenschuhen. Mieke ist die eine Protagonistin, die Sopranistin. Das kleine, lose Ding. Ja, das kleine, lose, ist das nur lustig Ding? Kann man nur mutmaßen. Die übrigen Sätze sind jetzt nicht so konsequent in Mundart verfasst. Aber damit wird jetzt schon erstmal klar gemacht, wir sind mitten im Dorf. Es singen in dieser Kantate tatsächlich nur Sopran und Bass. Sopran ist Mieke, also eine Einwohnerin. Und der Bass ist offensichtlich ihr Geliebter. Die nennt ihn an einer Stelle du Bärenhäuter. Den wahren Namen erfahren wir nicht. Ja, aber der Eingangssatz besagt erstmal, wir haben einen neuen Kameraden. Das bedeutet Freibier, also haltet euch bereit, jetzt wird gesoffen. Und in folgenden Sätzen ist erstmal so, dass ein bisschen problematisiert wird, beziehungsweise fabuliert wird. Wie mag das jetzt wohl sein mit dem neuen Kammerherrn? Da gibt's dann diese Arie zum Beispiel. Ach, Herr Schösser geht nicht gar zu schlimm mit uns armen Bauersleuten um. Also, man hat Angst vor Wuchersteuern und so weiter. Dann wird auch mal in einem Rezitativ direkt vorausgehend so ein bisschen drauf angespielt, dass es zum Beispiel Strafgelder gibt, wenn man unerlaubt in der Elster fischt. Dann wird eigentlich erst so auf der Hälfte der Strecke oder schon deutlich im zweiten Drittel beschlossen, in der Sopranarie, jetzt mal nun wirklich dem Dieskau zu huldigen. Klein Tschocher müsse so zart und süße wie lauter Mandelkerne sein. In unsere Gemeine zieht heut ganz alleine der Überfluss des Segens ein. Das ist also die Metapher jetzt für den Grafen Dieskau. Überhaupt kommen neben Klein Tschocher hier viele Ortsnamen vor, die uns heute noch bekannt sind. Coesbuden wird erwähnt, ist ja gar nicht so weit weg von Klein Tschocher, Coesbudener See, kennen wir heute. Es kommt Knautein gleich zweimal vor. Knautein ist direkt neben Tschocher. Also insofern sehr, sehr viel Lokalkolorit. Ja, und das letzte Drittel ist dann eigentlich ein einziger Lobpreis von Graf Dieskau. Besonders ist auch an dem Stück die Besetzung. Die ist nämlich eigentlich sehr schmal. Also Sopran, Bass, aber überhaupt kein vierstimmiger Streichersatz, sondern Violine, Bratsche, Basso Continuo und bei zwei Sätzen kommt noch Horn dazu. Also sehr, sehr eigenartige Besetzung, die vielleicht darauf hindeutet, dass jetzt auch die Zahl der verfügbaren Musiker begrenzt war. Und Bach versucht da wirklich alles, was geht, zu machen. Schreibt sehr, sehr kleinteilig auch in dem ganzen Stück. Du hast ja gesagt, es sind insgesamt 24 Sätze, aber tatsächlich die meisten Arien dauern nicht mal 2 Minuten.
Und da wollen wir doch jetzt nicht auf alle Arien schauen, denn das würde hier den Rahmen total sprengen. Aber vielleicht können wir ein paar Sätze mal ein bisschen vorstellen und da auch auf diese Musik hören, die ja, Michael, völlig anders ist, als wir das aus den Kirchenkantaten gewöhnt sind.
Ja, und Bach macht das mit Ansage. Er hat interessanterweise im Autograph auch oben drüber geschrieben, als Gattungsbezeichnung Cantata Burlesque.
Ah.
Also ein burleskes, im Sinne wahrscheinlich wirklich leicht grobschlächtiges Stück. Dennoch, auch das werden wir merken, voller Kunst. Ja, auf was könnten wir jetzt mal fokussieren? Wollen wir mal kurz in die Ouvertüre hineinhören und diese Kleinteiligkeit?
Das ist also die Ouvertüre, ein Stück, das gar nicht lang dauert, aber eben sehr, sehr klein aufgebaut ist.
Und man hat den Eindruck, also man belauscht hier gerade so ein Dorffest, ja. Und ständig gibt es andere Melodien, es ist ein fröhliches und vielfältiges Musizieren. Sehr kontrastreich. Ja, und was ich zum Beispiel auch sehr mag, weil es kunstvoll ist, Nummer 8, die Arie auch wiederum von der Mieke. Unser trefflicher lieber Kammerherr ist ein kumpabler Mann, den niemand tadeln kann. Okay, schlichter Text, aber hören wir mal kurz rein. Kommt dir die Melodie bekannt vor, die da die Streicher spielen?
Das klingt nach einem Modell, das im 16., 17. Jahrhundert sehr, sehr populär war, vor allem in Südeuropa, die Folia.
Genau, also einer der beliebtesten Tänze schlechthin. Mhm. Viele große Komponisten haben darüber Variationsfolgen geschrieben, ob es Vivaldi war, ob es ein Corelli war. Es gibt auch eine Variationsfolge von Carl Philipp Emanuel Bach zum Beispiel für Cembalo. Und hier eben die Auseinandersetzung Johann Sebastian Bachs oder der Beleg dafür, dass auch er, also vielleicht eine der wirklich absolut bekanntesten, beliebtesten Melodien Südeuropas kannte und sehr kunstvoll und trotzdem zugänglich in dieser Arie verarbeitet hat. Für mich ist auch noch ein besonderer Satz und ich glaube bei Bach tatsächlich rhythmisch eine echte Rarität. Die Arie Nummer 12, der Bass, 50 Taler bares Geld trockenerweise zu verschmausen, ist ein Ding, das harte fällt, wenn sie uns die Haare zausen. Doch was fort ist, bleibt wohl fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder sparen, lass die 50 Taler fahren. Also erstmal wirklich sehr pointierter Text, also vermutlich meint man damit auch nicht nur die 50 Taler zu verschmausen, sondern genauso mit zu versaufen. Mhm. Und Bach vertont es wirklich deftig, es ist ein Mazurka-Rhythmus, den er hier an den Tag legt. Also ein Beleg mehr, dass der Gott des Kontrapunkts und der wirklich höchststehenden Musik auch mal ganz bodenständig konnte.
50 Taler bares Geld trocknerweise zu verschmausen ist ein Ding, das harte fällt, wenn sie uns die Haare zausen. Doch was fort ist, bleibt wohl fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder sparen. Lass die 50 Taler, 50, 50 Taler fahren. Doch was fort ist, das ist fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder spar. Lass die 50 Taler fahren.
Das ist also die Mazurka, vielleicht die einzige, die es gibt von Johann Sebastian Bach. Zumindest ist mir jetzt spontan auch keine weitere bekannt in der Bauernkantate. Und dann zwei Arien später, da geht es um Klein Tschocher. Und da ist in der Sopranarie sogar noch eine Traversflöte mit dabei.
Ha, ja. Die habe ich vorhin übersehen, das stimmt. Das ist ja dieser Satz in der Kantate, der so ein bisschen den Wendepunkt auch bringt. Ab jetzt wird nur noch gehuldigt. Und das ist vielleicht auch die elaborierteste, galanteste Arie, die dieses ganze Stück hat.
Klein Tschocher müsse, so zart und süß, wie lauter Name kerne sein. Klein Tschocher müsse, so zart und süß, wie lauter Name kerne sein. Klein Tschocher müsse, so zart und süß.
Galant, elaboriert, aber auch recht kurz, diese Sopranarie in der Bauernkantate von Johann Sebastian Bach. Michael, vielleicht spielen wir ganz kurz noch, weil es vielleicht auch erwartet wird, mal diesen sogenannten Schlusschor an, wo der Tudelsack erwähnt wird. Aber eigentlich ist es ja gar kein Chor, sondern ein Duett, weil ja nur zwei Gesangsstimmen dabei sind. Das ist auch so ein bisschen ein Widerspruch in sich.
Naja, also wahrscheinlich war wirklich das Musikerpersonal begrenzt, aber es wird tatsächlich eine Art Chorsatz vorgegaukelt. Sehr, sehr kleines, bewegtes Stück. Wir gehen nun, wo der Tudelsack in unseren Schenken brummt und rufen dabei fröhlich aus, es lebe Diesgau und sein Haus, ihm sei beschert, was er begehrt und was er sich selbst wünschen mag. Großer Kehr aus, Jubel allenthalben.
Das ist also der Schlusssatz der Kantate. Chor ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber immerhin ist es der Satz Nummer 24. Das klingt ja auch schon nach was. Ja, ein langes Stück und diese Kantate steht natürlich im heftigen Kontrast zu diesen ganzen hochartifiziellen Werken. Wir haben es schon angedeutet, gerade der frühen 40er Jahre. Also man muss ja bedenken, Bach hat gerade die Klavierübung abgeschlossen. Die Kunst der Fuge, die ist vielleicht in seinem Kopf schon ein bisschen drin. Die fängt gerade an. Ganz offen, Michael, hat Bach diese Huldigungsmusik vielleicht doch nur so mit halber Kraft auf den Knien komponiert?
Bernhard, na, du bist irritiert, weil eben genau dieses Stück 1742 nachweislich entstanden ist in einer Zeit, wo wirklich Bach sich nach dem, was überliefert ist, sonst nur wirklich dem ganz Hochartifiziellen zugewendet hat.
Deswegen frage ich, ja.
Ja, also ich kann das verstehen, deine Irritation. Ich muss jetzt aber Bach mal in Schutz nehmen. Erstens ist es nun wirklich die nachweislich späteste Bach-Kantate, die wir überliefert haben. Ich glaube nicht, dass Bach eben hier seinen Kompositionsstil im weltlichen Vokalfach irgendwie nochmal geändert hätte, sondern ich würde sagen, der Zweck hat hier die Mittel geheiligt. Also ganz offensichtlich wurde er beauftragt, ob das jetzt nun maßgeblich von den Einwohnern von Klein Tschocher war oder irgendwie Pikander da noch eine ganz zentrale Rolle spielte, wissen wir nicht. Aber Fakt ist, er kriegte ein Libretto überreicht, was eben auch wirklich volkstümlich ist. Also das sind keine allzu hochtrabenden Texte. Es ist außerdem, darfst du nicht vergessen, lang. Hm. 24 Sätze. Und vielleicht war ja auch die Vorgabe diejenige, pass auf, im Rahmen dieser Feier haben wir genau 25 Minuten Zeit, also länger darf es auch nicht werden. Und im Übrigen, es wäre ganz gut, wenn es mal kein vollständiges Orchester ist, wir haben da nur die und die Musiker. Also bitte innerhalb dieses Korsetts eine Cantata burlesque, die im Grunde die Bauern von Klein Schocher singen lässt. Und da muss ich schon sagen, hat er es doch eigentlich ganz gut gemacht.
Das stimmt.
Er hat angepasst, hat trotzdem in den einzelnen Sätzen, je tiefer man reinschaut, dann doch wieder aufblitzen lassen seine große Kunst. Also wie er da mal eben das La Folia-Thema einpflegt und so weiter. Also insofern bin ich dankbar, dass wir dieses Stück haben. Aber ich hadere am meisten damit, dass wir tatsächlich viele der Anspielungen in dem Text, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das mal durchlesen, werden Sie das merken, es gibt viele, viele Hinweise, Anspielungen, die man nicht so richtig versteht, ja, dass wir da praktisch vielleicht nicht alle Feinheiten des Textes wirklich verstehen. Und wer weiß, vielleicht sind auch musikalisch noch einige Zitate mehr drin, die wir auch noch nicht entschlüsselt haben. Also kurzum, das ist schon ein vollgültiges Werk. Und es ist aus zwei Gründen singulär. Einerseits, wir haben mal was von Bach aus den 1740er Jahren, aber auch der Anlass fällt aus dem üblichen Muster. Und insofern ein besonderes Stück und sicherlich nicht der Beleg dafür, dass Bach der Vorkämpfer der Arbeiter- und Bauernbewegung war, aber eben, dass er auch mal einen ganz volkstümlichen Ton anschlagen konnte.
MDR Klassik.